Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache.
Hey, hier sind Gabriele
und Michael.
Wir präsentieren euch den neuesten Podcast im Kurier-Universum. Der heißt Schatzi, geht's noch? Und da reden wir ungezwungen über die großen Beziehungsfragen und das, was uns in der Liebe so bewegt.
Was denkst du? Wieso sagst du nichts? Liebst du mich noch? Und wer nimmt das Mistsackerl mit? Es geht um Vertrauen, um Eifersucht, um Loslassen und um Beziehungsarbeit.
Dabei sitzen wir bei uns daheim am Küchentisch, um für euch miteinander zu reden. Über Höhen, Tiefen und Glücksgefühle und wie man Liebe lebt. Und am Ende gibt's zu jedem Thema immer einen kritisch liebevollen Blick von Expertinnen.
Ihr findet unseren Podcast jeden zweiten Donnerstag ab 16 Uhr in allen großen Podcast-Apps und natürlich auch auf kurier.at/podcasts. Also abonniert uns bitte gleich, damit ihr dann auch wirklich keine Folge verpasst.
Es war nur eine Frage der Zeit, bis uns die vierte Welle überrollt. Das prophezeien Intensivmediziner, Ärztinnen und Wissenschaftler seit Monaten. Mit Grund, zu wenig Menschen in Österreich sind geimpft. Wir stehen derzeit bei einer Durchimpfungsrate von knapp 60%. Eindeutig nicht genug, um die Pandemie zu kontrollieren. Stattdessen scheint das Virus wieder uns zu kontrollieren. Allein in Wien sind in nur einer Woche 60% mehr Covid-Intensivfälle verzeichnet worden. Und auch im Rest von Österreich steigen die Krankenhausbelegungen und die Neuinfektionen immer weiter an. In der heutigen Folge sprechen wir daher mit Johann Knotzer, Leiter des Instituts für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Klinikum Wels-Grieskirchen. Er erzählt, wie derzeit die Lage in den Spitälern und vor allem auf den Intensivstationen ist, wie viele der Covid-Patientinnen und Patienten geimpft und wie viele ungeimpft sind und auch wie es ihm und seinem Team mit der derzeitigen herausfordernden Situation geht. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Montag, der 6. September 2021 und ihr hört den Kurier Daily Podcast. Die Infektionslage ist ernst. Der Sommer ist so gut wie vorbei, die Pandemie keineswegs. Anders als das oft von einigen Politikern angekündigt wurde. Diesen Mittwoch wird die Regierung über neue Maßnahmen beraten. Um welche Art von Einschränkungen es sich genau handeln wird, ist noch unklar. Im Raum stehen eine neuerliche Verschärfung der Maskenpflicht, das Ende der kostenlosen Testangebote oder auch eine Verkürzung der Gültigkeit der Antigen- und PCR-Tests. Immer öfter fällt nun auch der Vorschlag, die 1G-Regel auf weitere Bereiche zusätzlich zur Nachtgastronomie auszudehnen. Eine 1G-Regel würde bedeuten, dass nur noch geimpfte Personen Zutritt erhalten. Kritik daran gab es am Sonntag etwa von Neos Gesundheitssprecher Gerald Lorca im Ö1-Journal.
Wenn Minister Mückstein seine Regeln nur für die Geimpften gelten lassen will, schließt er die große Gruppe der Genesenen aus. Dabei handelt es sich um ungefähr 2 Millionen Menschen in Österreich, die die Krankheit schon gehabt haben, weil wir ja jenseits der 700.000 registrierten Fälle auch eine erhebliche Dunkelziffer haben.
Ein Lockdown scheint derzeit noch nicht angedacht. Sollte es doch notwendig werden, das Land wieder herunterzufahren, so will Gesundheitsminister Mückstein Beschränkungen nur für Ungeimpfte. Rechtlich ist das möglich, aber gesellschaftlich auch? Das wird sich wohl noch zeigen. Keine Zweifel gibt es allerdings daran, dass ohne Impffortschritt diese Pandemie wieder die Überhand gewinnen wird. Oder hat sie das bereits getan? Dazu begrüße ich jetzt Johann Knotzer. Er ist Leiter des Instituts für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Klinikum Wels-Grieskirchen. Herr Knotzer, die Spitalskapazitäten sind einer der wichtigsten Faktoren in dieser Pandemie, besonders wenn es darum geht, ob wir härtere Maßnahmen wie vielleicht etwa auch einen Lockdown brauchen. Wie ist denn derzeit Ihrer Meinung nach die Lage in den Spitälern?
Vorerst einmal grüß Gott, Frau Bartos. Danke für die Einladung. Wie ist es in den Spitälern? Die Intensivpatienten mit Corona-Erkrankung, mit Covid-Erkrankung, die nehmen zu, die nehmen deutlich zu. Und zwar steigen sie dermaßen rasch an, dass sie eigentlich in den letzten 10 Tagen sie verdoppelt haben. Also wir kommen durchaus wieder in eine Situation, wie wir sie schon kennen, wie wir sie von der zweiten Welle im Herbst kennen, beziehungsweise wie wir sie auch von der dritten Welle im Frühjahr kennen.
Wenn Sie jetzt sagen, die Zahlen haben sich
verdoppelt in den letzten 10 Tagen. Können Sie da auch ungefähr schildern, wie das Verhältnis zwischen Normalstation und Intensivstation ist?
Sehr gerne. Also ich kann es Ihnen jetzt aktuell zum Beispiel von meinem Haus, dem Klinikum Welskirchen, sagen. Wir haben aktuell 20 bestätigte Covid-19-Patienten, von denen sind 8 intensivpflichtig. Sie müssen sich aber vorstellen, an diesen 8 intensivpflichtigen Covid-Patienten, die insgesamt haben wir in unserem Haus 29 Intensivbetten zur Verfügung. Jetzt sind 8 von 29, wenn man sich das einigermaßen ausrichtet, mehr wie ein Viertel aller Intensivbetten sind derzeit schon mit Covid-Patienten belegt. In Oberösterreich schaut es so aus, dass wir genau bei einem Fünftel sind. Circa 20% aller derzeit verfügbaren Intensivbetten sind schon mit Covid-Patienten belegt. Und ich nehme an, dass es in ganz Österreich mit kleinen regionalen Unterschieden einigermaßen ähnlich aussehen wird.
Jetzt ist es ja so, dass die Intensivbetten durchaus auch vor allem für andere Fälle gebraucht werden, also zum Beispiel Unfälle oder vielleicht auch nach Operationen. Sie haben da viel besser den Überblick bzw. die Erfahrung. Würden Sie die Situation im Moment schon als dramatisch bezeichnen?
Dramatisch ist etwas ein übertriebener Ausdruck, aber er ist ernst, durchaus ernst. Innerhalb der ÖGARI, unserer Fachgesellschaft für Anästhesie, Reanimation und Intensivmedizin, sprechen wir gerne von der sogenannten 10-30-50-Regel. Wobei die besagt, 10% der Auslastung der Intensivpatienten bedeutet, dass wir eigentlich ohne weitere Einschränkungen in unserem Tagesgeschäft weiterarbeiten können. Haben wir aber schon eine Auslastung unserer Intensivbetten mit Covid-Patienten zwischen 10% und 30%, so gehen wir doch schon in einen Bereich, wo wir nicht dringliche Operationen, die aufschiebbar sind, auch aufschieben müssen. Also das sind elektive Eingriffe, die gegebenenfalls ebenfalls einen Intensivplatz benötigen. Steuern wir dann schon auf circa die Hälfte aller Intensivbetten mit Covid-Patienten zu, dann kommt es dann auch in Bereiche, wo wir selektionieren müssen, welchen Patienten wir wirklich operieren, welcher Patient wirklich auf eine Intensivstation gehen kann. Und wie Sie vorher oder wie ich vorher erzählt habe, dass wir aktuell schon zwischen 20-25% der Intensivkapazitäten sind, zumindest in Oberösterreich, dann spiegelt das schon wieder, dass wir beginnen müssen, um Ressourcen zu schonen, um Ressourcen wieder zu rekrutieren, vor allem auch Personal aus anderen Bereichen für die Intensivstationen zu rekrutieren, wieder kleinere Eingriffe zu reduzieren, um den Ansturm an Corona-Intensivpatienten wieder Herr zu werden. Also dramatisch, nein, ernst auf alle Fälle.
Das heißt, um das jetzt nochmal festzuhalten, bis jetzt mussten Sie noch keine Operationen verschieben, aber es nähert sich schon der Zeitpunkt, wo das wieder der Fall sein könnte.
Ganz genau, richtig. Also es gibt jetzt schon die ersten Bestrebungen, vor allem um Personal, Pflegepersonal zu rekrutieren für die Intensivpatienten, dass wieder Bereiche, speziell im operativen Bereich, gesperrt bzw. reduziert werden müssen, um von diesen Bereichen wieder Personal abzuziehen, damit diese dann auf den Intensivstationen eingesetzt werden können.
Sie haben jetzt gerade die Regel der Intensivstationen angesprochen. Auch im Thema Corona gibt es eine ähnliche Regel, die ist die 110-1-Regel, die besagt, dass von 100 infizierten Menschen im Schnitt rund 10 hospitalisiert werden und einer davon auf der Intensivstation landet. Ist diese Regel Ihrer Meinung nach noch akkurat oder hat sich die vor allem durch die aggressivere Delta-Variante verändert?
Sie ist nur einigermaßen akkurat. Also man kann sich durchaus nur an diesen Zahlen festhalten. Wie unterscheidet sich die Delta-Variante? Sie ist nicht in dem Sinn aggressiver für die Intensivpflichtigkeit der Patienten, aber sie ist in der Hinsicht aggressiver, dass sie viel infektiöser ist. Also sie steckt oder die Ansteckungsgefahr mit der Delta-Variante ist einfach um einen Faktor größer. Was zusätzlich hinzukommt, Gott sei Dank haben wir im Frühjahr erreicht, dass ein wirklich absoluter Großteil der Pflege, der Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeeinrichtungen und der Altersheime geimpft wurden. Das heißt, es betrifft jetzt weniger ältere Patientinnen und Patienten, sondern vielmehr jüngere Patientinnen und Patienten. Das bedeutet aber auf der anderen Seite wieder, dass diese, wenn sie schwerer erkranken, auch länger auf Intensivstationen verbleiben müssen und auch viel, viel mehr Aufwand bedeuten für uns.
Das heißt, Sie würden schon sagen, dass die Patienten bei Ihnen auf den Stationen immer jünger werden?
Durchaus, durchaus. Es gibt schon die einzelnen Fälle auf den Intensivstationen, wo es die 70-Jährige, den 70-Jährigen betrifft. Das sind aber meistens oder eigentlich alle Patienten, die sich nicht impfen haben lassen. Vielmehr verschiebt sich jetzt das Altersspektrum der Covid-Intensivpatienten in die vierte bis fünfte Lebensdekade hinein. Das heißt, die Patientinnen und Patienten werden deutlich jünger, so ähnlich, wie wir es schon im Frühjahr gesehen haben.
Sie haben jetzt gerade die Impfung angesprochen, die ist ja für viele immer noch die große Hoffnung. Können Sie uns da kurz einen Überblick geben, wie denn da das Verhältnis ist? Wie viele der Corona-Patienten auf den Normalstationen sind geimpft bzw. ungeimpft oder auch nur einfach geimpft? Und wie sieht das auf den Intensivstationen aus bei Ihnen?
Sehr gerne. Und da antworte ich auch sehr gerne, weil es eine eindeutige Zahl ist. Ich kann es Ihnen zum Beispiel von meinem, in dem Krankenhaus, wo ich arbeite, sagen, von allen Intensivpatienten, die wir betreuen, ist kein einziger von denen geimpft. Es gibt natürlich, in Oberösterreich gibt es drei sogenannte Impfdurchbrecher auf Intensivstationen. Die gibt es, das glaube ich, braucht man gar nicht leugnen. Aber es ist wirklich im Großteil so, dass die Patienten, die schwerer erkranken oder sogar intensivpflichtig werden, zum allergrößten Teil zu den nicht geimpften Patienten gehören.
Ist vielleicht ein bisschen eine persönliche Frage, aber wie geht es denn Ihnen damit? Sie haben tagtäglich mit diesen Patientinnen und Patienten zu tun. Wie gehen Sie damit um, dass diese Patienten nicht geimpft sind? Ist das für Sie als Mediziner frustrierend, weil Sie wissen, dass die Impfung die Zahl der Patienten minimieren könnte?
Oh, ist eine persönliche Frage. Ja, natürlich ist es frustrierend. Wir hätten, wenn Sie sich erinnern können, im Herbst vor einem Jahr, wo die zweite Welle herangerauscht ist, ich glaube, da hat die ganze Bevölkerung in Österreich hätte sehr vieles dafür getan, dass der Lockdown verhindert werden hat können oder hätte werden können. Jetzt haben wir eine Impfung und wenn es so weitergeht, könnte es durchaus sein, dass wir schon wieder in einen Lockdown hineinschlittern, obwohl wir was dagegen tun könnten. Es ist dann, glaube ich, verständlich, dass manche Argumente von Impfgegnern, natürlich muss man sie ernst nehmen, natürlich muss man frei darüber diskutieren, aber es macht dann schon oft einmal eine frustrierende Stimmung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn der nächste Intensivpatient kommt, der eben wieder nicht geimpft ist.
Ja, das ist natürlich verständlich. Vielleicht können Sie auch erzählen, ein bisschen aus dem Alltag, was ist denn Ihre Erfahrung mit den ungeimpften Personen? Sie sagen, die meisten oder fast alle, die auf der Intensivstation liegen, sind ungeimpft. Das ist natürlich nichts, was man sich irgendwie wünscht, dass man jemals auf einer Intensivstation behandelt werden muss. Ist da Ihre Erfahrung, dass die Patienten nach der Behandlung dann doch aufgeschlossener gegenüber der Impfung sind oder sind sie dann immer noch gegen die Impfung?
Nein, durchaus. Sie sprechen etwas ganz was Interessantes an. Eine kleine Anekdote, wenn ich darf.
Ja, bitte.
Eine Patientin, eine mit 50-jährige Patientin, wurde auf die Intensivstation vor 2 Wochen aufgenommen. Leider hat man sie letzte Woche dann in eine Narkose versetzen müssen und maschinell beatmet werden müssen. Und kurz bevor wir sie in Narkose versetzt haben, um sie eben zu intubieren, um sie eben maschinell zu beatmen, hat sie gesagt, kann ich jetzt bitte doch noch geimpft werden? Ich glaube, diese kleine Geschichte von einer einzelnen Patientin sagt, glaube ich, vieles aus.
Vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen genauer darauf zu sprechen. Wir hören immer wieder von Berichten, dass auch doppelt Geimpfte, vor allem ältere Personen, im Spital landen. Können Sie diesen Eindruck bestätigen oder ist das eher nur eine Momentaufnahme aus vielleicht einem bestimmten Krankenhaus, in dem es vielleicht gerade zufälligerweise so ist?
Ich darf da ausweichend antworten. Es ist berichtet worden, dass, wenn wir uns die mRNA-Impfstoffe anschauen von der Firma Pfizer beziehungsweise von der Firma Moderna, dass sie ein Wirkspektrum haben zwischen 90-95%. Vice versa, was eine sehr, sehr gute Effizienz darstellt. Vice versa kann man aber sie nachher auch ausrechnen, dass 5-10% leider nicht den vielversprechenden Erfolg haben bei einer guten Abwehr gegen das Virus. Das heißt, es wird immer wieder mal einen Impfversager geben. Und genau die sehen wir dann auch im Krankenhaus. Meistens sind diese Versager auch vergesellschaftet mit entweder immunsupprimierten Patienten. Was sind diese Patienten? Patienten, die immunsupprimierende Medikamente bekommen, weil sie eben eine chronische Erkrankung haben, oder im hämato-onkologischen, im Krebsbereich behandelt werden müssen. Diese haben meistens ein eingeschränktes Immunsystem und sind daher vielleicht anfälliger für eine Erkrankung, aber auch Transplantierte, aber auch ältere Patientinnen und Patienten mit schwereren Vorerkrankungen. Eben vergesellschaftet mit vielleicht dem einen oder anderen Impfdurchbruch, sage ich jetzt einmal, oder Durchbrecher, kann es durchaus sein, dass der ein oder andere Patient auch trotz der Impfung oder einer Zweifachimpfung ins Krankenhaus kommen muss. Man muss aber ganz deutlich sagen, dass man alleine durch die Impfung, auch wenn man erkrankt, zumindest nicht so schwer erkrankt. Und der nächste Schritt muss es dann sein, diese Patientinnen und Patienten zu erkennen und gegebenenfalls auch einer dritten Auffrischungsimpfung, wenn man so sagen möchte, noch hinzukommen lässt.
Mhm. Glauben Sie, ist ein erneuter Lockdown unumgänglich, wenn Sie jetzt schon sagen, die Situation auf den Intensivstationen ist vielleicht noch nicht dramatisch, aber durchaus ernst?
Auch hier möchte ich ganz gern ausweichend antworten. Wir haben gesehen in der zweiten und in der dritten Welle, dass wir mittels eines Lockdowns das Schlimmste auf den Intensivstationen, speziell letzten Herbst, Oktober, November, haarknapp entgehen konnten. Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, ich glaube, jetzt haben wir eine Möglichkeit, um einen Lockdown wirklich entgegenzutreten. Und es ist die Impfung. Und speziell, wenn ein Großteil unserer Bevölkerung dann geimpft ist, wird es wahrscheinlich schwer sein, für die Bevölkerung zu argumentieren, dass gerade wenn die Mehrheit geimpft ist, diese sich dann auch wieder in den Lockdown begeben müssen. Für diejenigen, die sie eben nicht impfen lassen haben. Es ist eine Möglichkeit, um eine kritische Situation speziell auf den Intensivstationen entgegenzutreten, viel vernünftiger und lang anhaltender und wirksamer wäre natürlich eine gute, breite Flächenimpfung aller Bürgerinnen und Bürger in unserem Land.
Abschließend vielleicht eine etwas persönlichere Frage. Wie gehen denn Sie, wie geht Ihr Personal damit um, dass Sie in den nächsten Wochen wieder eine enorme Arbeitsbelastung haben werden und das jetzt auch schon wissen? Jetzt hängen Ihnen doch vor allem auch die letzten Monate beziehungsweise das ganze letzte Jahr, nehme ich an, sehr stark in den Knochen. Wie geht's Ihnen, wie geht's Ihrem Personal jetzt da damit?
Das ist jetzt wirklich eine subjektive Frage. Teilweise ist das Personal natürlich müde. Das gebe ich ganz offen zu. Sie haben jetzt 1,5 Jahre lang an vorderster Front hart arbeiten müssen. Die Pflege und auch die ärztliche intensivmedizinische Therapie ist speziell bei den Corona-Intensivpatienten eine sehr intensive, eine sehr kräfteraubende, aber auch eine psychisch belastende. Dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn wieder jetzt vermehrt Intensivpatienten zu uns kommen mit dieser Erkrankung, dass teilweise schon, um das vorsichtig auszudrücken, die Luft heraus ist. Gott sei Dank waren jetzt einige schöne, mehr oder weniger schöne Sommertage da und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben den Urlaub genießen können, die meisten zumindest, so dass sie hoffentlich doch jetzt wieder mit vollem Engagement in die nächste Welle hineinkommen und hineinarbeiten können, damit wir unseren Patienten auch gut helfen können.
Herr Knotzer, dann sage ich vielen herzlichen Dank für das Interview und ich wünsche Ihnen und Ihrem Team alles Gute für die nächste herausfordernde Zeit.
Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
So schaut also derzeit die Lage, zumindest im Klinikum Welskrieskirchen aus. Allerdings sind die Schilderungen von Johann Knotzer auch auf ganz Österreich umzulegen. Zur Orientierung, im Moment sind 170 von 574 Intensivbetten belegt, also rund 30%. Generell sind in den letzten 24 Stunden wieder 1.429 neue positive Fälle dazugekommen. Damit haben wir derzeit eine Inzidenz von rund 118. Aktuell ist übrigens die Inzidenz in der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen am höchsten. Auch das deckt sich also mit den Erzählungen von Johann Knotzer. Corona bestimmt also weiterhin zu einem sehr großen Teil unseren Alltag. Das bekommen vor allem auch jene 490.000 Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland zu spüren, für die es ab heute zurück ins Klassenzimmer geht. Meine Kollegin Laura Franz hat sich angeschaut, wie denn dieser neue, alte Schulalltag in diesem mittlerweile dritten Corona-Schuljahr aussehen wird. Damit ihr auch Bescheid wisst, ist sie jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Laura.
Hallo Caro.
Laura, was genau kommt denn jetzt auf die Schülerinnen und auch auf die Eltern zu?
Also im Moment findet der Unterricht wieder komplett vor Ort, sprich in Präsenz statt. Geht es nach Bildungsminister Heinz Fassmann, so wird auch das restliche Semester so bleiben. Er zeigt sich optimistisch, da ein umfassendes Testkonzept entwickelt wurde. In einer sogenannten dreiwöchigen Sicherheitsphase müssen die Schüler abwechselnd Nase bohren, also einen Antigentest machen, und PCR testen. Am Beispiel Wien und Niederösterreich zeigt sich aber, dass die Testungen nicht einheitlich sind. Wien etwa testet ab der zweiten Woche zweimal, montags und mittwochs, mit einem PCR-Test. Niederösterreich sowie alle anderen Bundesländer nur einmal mit PCR. Und auch bei der Gültigkeit wird's etwas komplizierter. Die Tests gelten in Wien nur in der Schule 48 Stunden, Antigentests, beziehungsweise 72 Stunden, die PCR-Tests. Das gilt aber nicht für alle anderen Aktivitäten in Wien, also zum Beispiel fürs Gasthaus, wo die Gültigkeit der Tests ja um 24 Stunden reduziert wurde.
Und wie geht es dann nach dieser dreiwöchigen Sicherheitsphase weiter?
Das ist abhängig von der jeweiligen 7-Tages-Inzidenz. Allerdings werden bei dieser Kennzahl nicht nur die Neuinfektionen mit einbezogen, sondern auch andere Faktoren wie durchgeführte Tests, Symptomatik, Aufklärungsrate sowie Dynamik des Infektionsgeschehens.
Alles klar, dann hoffen wir mal, dass es auch wirklich beim Präsenzunterricht bleibt. Aber es gibt dieses Jahr noch andere Neuheiten, stimmt's?
Ganz genau. Ab sofort beginnt für alle Schüler ab der 5. Schulstufe ein verpflichtender Ethikunterricht. Außerdem werden an alle Erst- und Zweitklässler der AHS, Mittel- und Sonderschule digitale Endgeräte, also Laptops, Tablets und Co. ausgeliefert.
Alles klar, dann danke dir, Laura. Und ja, somit bleibt zu sagen, irgendwas Positives gibt es also immer. In diesem Fall hat eben die Pandemie gezeigt, wie wichtig der Schritt Richtung Digitalisierung ist. Damit war's das für heute von uns. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Um Ton und Schnitt hat sich heute Dominik Kanzian gekümmert. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Und an der Folge mitgearbeitet hat heute Laura Franz. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Montagabend und hoffe, wir hören uns morgen wieder zur nächsten Kurier Daily Podcast-Folge.